bin euch ja noch eine Antwort schuldig. Madeleine hat ja die letzte Frage gar nicht aufgelöst, ob euch das aufgefallen ist. Weil die Frage, wo ist Christoph Otterbach, nicht zu finden. Und ich fürchte, ich werde einige enttäuschen müssen. Ich bin nicht in der Schalke Arena zu finden. Ja, okay, einer jubelt, okay. Ja, die Stimmung wird sich senken, weil dasselbe gilt für die Allianz Arena in Bayern München. Damit hätte ich einige mehr gegen mich haben. Okay. Vielleicht zur Beruhigung. Also ich würde da vielleicht hingehen, wenn ich eingeladen werde. Natürlich bei voller Kost und Logis, das ist klar. Ne? Ja. Aber damit wird das schon mal geklärt. Madeleine hat ja eben angedeutet, dass es da aber noch eine viel wichtigere Frage gibt, nämlich wo erwarten wir eigentlich Gott? Oder kurz gesagt, wo ist Gott zu finden für uns? Unter anderem um diese Frage geht es in unserem Predigttext. Es geht auch noch um ganz viele andere Fragen in diesem Predigttext, aber diese Frage soll uns heute Morgen leiten. Wo ist Gott zu finden? Ich lese uns den Bibeltext aus Genesis 28, 10 bis 22. Jakob in Bethel. Jakob zog aus Beersheba weg und ging nach Haran. Er kam an einen Ort und übernachtete dort, denn die Sonne war untergegangen. Er nahm einen von den Steinen dieses Ortes, legte ihn unter seinen Kopf und schlief dort ein. Da hatte er einen Traum. Siehe, eine Treppe stand auf der Erde, ihre Spitze reichte bis zum Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand vor ihm und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams, der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich nach Westen und Osten, nach Norden und Süden ausbreiten. Und durch dich und deine Nachkommen werden alle Sippen der Erde Segen erlangen. Siehe, ich bin mit dir. Ich behüte dich, wo du auch gehst, und bringe dich zurück in dieses Land. Denn ich verlasse dich nicht, bis ich vollbringe, was ich dir versprochen habe. Jakob erwachte aus seinem Schlaf und sagte: Wirklich, der Herr ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht. Er fürchtete sich und sagte: Wie ehrfurchtgebietend ist doch dieser Ort. Er ist nichts anderes als das Haus Gottes und das Tor des Himmels. Jakob stand früh am Morgen auf, nahm den Stein, den er unter seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Steinmal auf und goss Öl darauf. Dann gab er dem Ort den Namen Bethel, Haus Gottes. Früher hieß die Stadt Luz. Jakob machte das Gelübde: Wenn Gott mit mir ist und mich auf diesem Weg, den ich gehe, behütet, wenn er mir Brot zum Essen und Kleider zum Anziehen gibt, wenn ich wohlbehalten heimkehre in das Haus meines Vaters, dann wird der Herr für mich Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Steinmal aufgestellt habe, soll ein Gotteshaus werden. Von allem, was du mir gibst, will ich dir gewiss den zehnten Teil geben. Soweit der Bibeltext. Unsere jüngste Tochter hat eine Zeit lang immer wieder mal den Satz gesagt: Ich würde Jesus so gerne in den Arm nehmen. Und sie meinte das ernst. Als Erwachsener weiß man gar nicht so richtig, was man in so einer Situation sagen soll. Kinder sagen ja solche Sätze noch, wir Erwachsene eher weniger. Wir haben uns irgendwie schon damit abgefunden, dass wir Gott nicht sehen, nicht anfassen können. Aber meine Tochter hat diesen Satz gesagt und ich habe gespürt, wie groß die Sehnsucht ist, Jesus mal zu sehen, Jesus mal zu spüren. Nicht nur immer von ihm zu hören, sondern ihm mal in die Augen zu sehen. Und das hat mir bewusst gemacht, dass ich als Erwachsener diese Sehnsucht eigentlich auch kenne. Wir haben nicht weniger als Kinder eine große Frage: Wo ist Gott? Und wie begegnet Gott mir? Denn wie oft spüren wir ihn nicht? Und wir fragen uns, wenn es diesen Gott gibt, warum merke ich oder sehe ich so wenig von ihm in dieser Welt oder in meinem Leben? Und gerade in unsicheren Zeiten, in Momenten, wo uns alles die Hoffnung nimmt und wir nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll, fragen wir uns das meistens ganz besonders. Wo ist denn Gott? Interessiert er sich eigentlich für mich, für meine Fragen, für meine äußeren und für meine inneren Nöte? Ob sich Jakob damals auch diese Fragen gestellt hat, wissen wir nicht. Aber zum Zeitpunkt der Geschichte macht er gerade auch ganz unsichere Zeiten durch. Wir wissen heute, dass seine Geschichte am Ende gut ausgegangen ist, dass er ein großes Volk geworden ist, alles super, aber in der Nacht, von der unser Predigttext erzählt, da sieht das noch ganz anders aus. Denn Jakob ist auf der Flucht vor seinem Bruder Esau. Zusammen mit seiner Mutter hatte er ihn nämlich um den Segen seines Vaters gebracht, betrogen. Es gibt tatsächlich manche Bibelausleger, die sagen, ja, Jakob war doch kein Betrüger, weil Gott doch von Anfang an das verheißen hatte, dass er den Segen bekommt. Deswegen musste er das doch tun. Nein, das ist Quatsch. Jakob war ein Schlitzohr. Ein Schlitzohr durch und durch, der das auch nicht nur einmal durchgezogen hat, solche Nummern. Das merken wir auch an dem Gelübde, das er gegenüber Gott in unserem Bibeltext formuliert, finde ich. Da sagt er, wenn Gott mit mir ist und mich auf diesem Weg, den ich gehe, behütet, wenn er mir Brot zu essen und Kleider zum Anziehen gibt, wenn ich wohlbehalten heimkehre in das Haus meines Vaters, dann wird der Herr für mich Gott sein. Ich finde, in diesem Gelübde, da spürt man eine Vorsicht, die nur jemand haben kann, der genau weiß, wie man andere überlistet. Und er will sich von diesem Gott eben nicht überlisten lassen. Deswegen stellt er diese drei Bedingungen auf. Wenn, wenn, wenn und erst dann. Und seine Mutter ist nicht besser. Jakob ist schlicht und einfach ihr Lieblingssohn, der immer bei ihr im Zelt war. Punkt. Und anstatt Gott zu vertrauen, dass Gott einen Weg hat, um ihn zu segnen, tun sie sich zusammen und nehmen die Sache selbst in die Hand, indem sie den Segen für Jakob ergaunern. Und deswegen ist natürlich der erstgeborene Bruder von Jakob stocksauer. Esau droht, ihn zu vernichten. Und deswegen rät ihm seine Mutter Rebekka, suche dein Heil in der Flucht. Ja, manchmal bleibt nichts anderes, als das Heil in der Flucht zu suchen. Und so muss Jakob Hals über Kopf von zu Hause aufbrechen, um vor der Wut seines Bruders zu fliehen. In diesem Moment ist völlig unsicher, wie die Nummer mit Jakob ausgehen wird, die Zukunft, was die Zukunft für Jakob bringen wird. Denn zurück in das Haus seines Vaters kann er nicht, das steht fest. Und was die Zukunft bei dem Onkel Laban in Haran bringen wird, ist auch völlig offen. Dort ist er noch nie gewesen, also keine Ahnung, wie dieser Onkel drauf ist. Alles, was Jakob bislang vertraut war und Sicherheit gegeben hat, musste er aufgeben. Ein paar Kapitel früher, in Kapitel 25, lesen wir, dass Jakob eigentlich der war, der immer bei den Zelten blieb. Während sein Bruder Esau der war, der tagelang auf der Jagd war. Also Jakob war der Stubenhocker. Damit wäre Esau für so eine Übernachtung draußen im Freien, wie Jakob sie machen muss, viel besser geeignet gewesen. Esau, ich glaube, den hätten wir als Springer bei unserem Sommerlager perfekt einsetzen können. Jakob, den hätten wir wahrscheinlich in der Küche beim Sola gefunden oder so. Auch gut, aber wir merken, wie hilflos Jakob auf seiner Flucht ist, weil er nichts Besseres weiß, als einen Stein als Kopfkissen zu nehmen. Also da würde mir sogar was Besseres einfallen, was man draußen nehmen kann. Ausgerechnet dieser Jakob, der immer bei den Zelten blieb, ist jetzt gezwungen, ohne Heimat, Familie und Obdach auszukommen, ist als Flüchtling auf sich alleine gestellt und muss draußen im Freien übernachten. Spätestens damit ist klar, nichts ist für ihn mehr so, wie es mal war. Sein ganzes Leben ist ins Schwimmen geraten. Nicht nur wegen der Dunkelheit der Nacht ist es bei Jakob im wahrsten Sinne des Wortes zappenduster. Mitten in diese Situation höchster Unsicherheit geschieht es dann. In einem Traum sieht Jakob etwas, das vom Himmel bis zur Erde reicht. worauf Engel auf- und niedersteigen. Und er hört, wie Gott zu ihm sagt, ich bin mit dir. Ich werde dich segnen. Ich werde dich zu einem großen Volk machen. Ich werde dir Land geben. Mitten in der Nacht, mitten an diesem fremden Ort auf der Flucht, begegnet Gott auf einmal Jakob. So dass Jakob, nachdem er von seinem Traum aufwacht, ganz erstaunt sagt, wirklich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Und das Erlebnis muss wirklich beeindruckend gewesen sein, denn er fährt dann fort, wie ehrfurchtgebietend ist dieser Ort. Er ist nichts anderes als das Haus Gottes und das Tor des Himmels. Und dann richtet er einen Stein auf und sagt, dieser Ort, der heißt jetzt Bethel. Und Bethel heißt nichts anderes als Haus Gottes. Für Jakob war klar, an diesem Ort in Bethel, da berühren sich Himmel und Erde. Deswegen ist das das Haus Gottes. Diese Geschichte von Jakob ist eine Ermutigung im Blick auf unsere Frage heute Morgen. Denn sie zeigt uns zwei besondere Dinge darüber, wo Gott ist, beziehungsweise wie wir ihm begegnen können. Erstens, Gott begegnet Jakob auf seiner Flucht an einem fremden Ort, mitten im Nirgendwo, wo Jakob mit allem gerechnet hat, mit Skorpionen, Schlangen, aber nicht mit Gott. Und deswegen ja auch dieser erstaunte Ausruf von Jakob, wirklich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Und das ist so besonders, denn das zeigt, Gottes Gegenwart kann wirklich überall sein. Gottes Nähe kann, oder vielleicht gerade ist gerade dann mitten in der Fremde zu erfahren, wenn wir hilflos sind und schwach sind. Und das zweite Besondere an der Begegnung mit Jakob ist, Jakob muss für diese ganze Nummer gar nichts tun. Er muss da nicht etwa erst ein Haus für Gott errichten, damit Gott dann irgendwie zu ihm kommt, sondern Gott kommt zu ihm. Das wird durch die Himmelsleiter in dem Traum deutlich. Das hebräische Wort, das oft mit Himmelsleiter, also bei der Lutherbibel zum Beispiel übersetzt wird, lautet Sulam. Aber es ist gar nicht so ganz genau klar, was Sulam eigentlich bedeutet, denn dieses Wort kommt nur an dieser einen Stelle im ganzen Alten Testament vor. Die Einheitsübersetzung übersetzt mit Treppe, aber so vom Wortstamm her hängt es eigentlich mit einem Wort zusammen, das bedeutet eine Straße aufschütten. Eine Straße aufschütten oder einen Weg anlegen. Vielleicht träumte Jakob also nicht von einer Leiter, sondern von so einem aufgeschütteten Weg, von einer Rampe. Einer Rampe, die vielleicht ähnlich aussah wie bei diesem babylonischen Stufenturm. Das ist ja so eine Mischung aus Rampe, die angeschüttet wurde, und Treppe. Und ich finde das irgendwie ein starkes Bild. Gott schüttet eine Rampe an, um Jakob einen Weg zu sich zu bahnen. Aber egal, ob jetzt Leiter, Treppe oder Rampe, wie auch immer die Konstruktion aussah, die Jakob gesehen hat, das Entscheidende ist, sie kommt vom Himmel her auf die Erde. Gott ist derjenige, der diese Rampe errichtet. Und damit ist das Ganze im ersten Buch Mose das Gegenbild zum Turmbau zu Babel. Dort bauten die Menschen einen Turm Richtung Himmel, von Erde Richtung Himmel, und scheitern mit diesem Versuch. Bei Jakob ist es umgekehrt. Jakobs Verbindung zum Himmel ist keine eigene Leistung. Die Initiative geht von Gott aus. Und das ist das Evangelium in diesem Bibeltext. Gott sieht die Not von dem fliehenden Jakob und kommt zu ihm, schenkt dem Flüchtling durch seinen Segen eine neue Zukunft. Nicht etwa, weil er das verdient hätte, nicht, weil er so vorbildlich gelebt hat, nein, alles andere als das. Oder auch nicht, weil er so fromm war. Also die Bibel, die überliefert keine frommen oder flehenden Gebete von Jakob auf seiner Flucht. Gott, hilf mir, oder Gott, komm doch zu mir. Nein, Gott überrascht Jakob mit seiner Gnade. Mitten im Nirgendwo. Gott überrascht ihn mit seiner Gnade. Was für ein großartiger Gott, der Jakob begegnet und segnet, ohne dass ein einziges anklagendes Wort fällt. Es wäre die Gelegenheit gewesen, Jakob seinen ganzen Anteil an der Misere mal deutlich zu machen und unter die Nase zu reiben. Stattdessen kommt Gott zu Jakob, sola gratia, ohne jede Vorleistung, allein aus Gnade. So ist Gott. Was heißt das alles für uns? Wo ist Gott? Wie begegnet uns Gott heute? Was können wir aus christlicher Sicht dazu sagen? Im Johannesevangelium wird die Geschichte erzählt, wie Jesus dem Nathanael begegnet. Und Nathanael bekennt sich zu Jesus: Ja, du bist der Sohn Gottes. Und daraufhin nimmt Jesus Bezug auf die Geschichte von der Himmelsleiter und antwortet: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und hinabsteigen über dem Menschensohn. Wenn Jesus von dem Menschensohn spricht, dann meint er sich selbst. Also Jesus sagt hier, durch ihn, den Menschensohn, ist der Himmel offen und wir haben Zugang zu Gott. Und an anderer Stelle sagt Jesus einmal: Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Weil durch ihn die neue Welt Gottes mitten unter uns beginnt. Also Achtung, Gottes himmlische Welt ist für unsere menschlichen Augen nicht sichtbar. Aber sie ist nicht meilenweit entfernt, sondern durch Jesus haben wir Zugang zu Gott. Er ist die Antwort, die wir Christen also auf die Frage geben können: Wo ist Gott? Oder anders gesagt, Jesus Christus ist unser Bethel. Er ist die Person, die die Verbindung zwischen oben und unten, zwischen Gott und uns hergestellt hat. Bethel ist also kein Stein mehr und kein Haus. Bethel ist eine Person. Nicht an einem Ort, sondern in einer Person begegnen wir Gott in Jesus Christus. Und Jesus ist nicht eine Verbindungsstelle von ganz vielen, sondern die Verbindung zum himmlischen Vater schlechthin. Er hat selbst gesagt: Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Für viele Menschen ist das ein Ärgernis. Sie sagen: Wozu brauche ich denn Jesus, um Gott zu finden? Ich kann Gott doch auf so viele Weisen finden. Die Welt ist doch voller Himmelsleitern, Treppen, Rampen, die irgendwie zu Gott führen. Ist das so? Der Apostel Paulus hat einmal an die Gemeinde in Korinth geschrieben: Der natürliche Mensch hat so eine Gottesahnung, aber im Grunde versteht er nichts von Gott. Also wir haben nur so eine Ahnung eigentlich, was Gott sein könnte. Und deswegen brauchen wir Jesus. Denn in Jesus hat sich der unsichtbare, transzendente Gott und Schöpfer dieser ganzen Welt, des ganzen Kosmos, auf unüberwindbare Weise für uns gezeigt. Jesus ist der eine, der zeigt, wer Gott ist. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus. Wer Verbindung mit Gott aufnehmen will, der muss dieses Bethel in Person aufsuchen. Bei ihm hat der Himmel ein Tor. Bei Jesus ist die Nahtstelle, in dem sich Himmel und Erde berühren. Vielleicht würden wir, wie Jakob mit dem Stein, auch gerne die Momente festhalten, in denen Jesus uns begegnet, damit wir dann auch in unsicheren Zeiten wieder zu diesem Stein oder diesem Haus zurückkehren können. Bei Jakob war das tatsächlich der Fall, da wurde später tatsächlich ein Heiligtum gebaut. Und irgendwie würden wir uns sowas vielleicht auch manchmal wünschen. Aber die Begegnungen mit Jesus, mit Gott, sind für uns nicht verfügbar. Wir können sie auch mit Hilfe von einem Haus oder einem Stein nicht festhalten. Aber Gott gibt uns ein Zeichen, auch uns, dass wir vertrauen dürfen, dass er da ist. Und zwar das Kreuz. Die Krippe und das Kreuz, das sind ja beides Orte, an denen wir Menschen Gott auf keinen Fall vermuten würden, erwarten. Aber genau diese Orte markieren das Leben von Jesus. Und ausgerechnet am Kreuz, diesem hoffnungslosen, verfluchten Ort, zeigt Gott, dass er uns Menschen nahe sein möchte. Dass er sich für dich und für mich interessiert. Und dass er dafür bereit ist, sein ganzes Leben zu geben. Man könnte sagen, das Kreuz ist die neue Himmelsleiter, die neue Rampe, die Gott aufgerichtet hat, von sich zu uns. Denn auch dort ist ganz unerwartet etwas von Gott passiert. Und durch den Tod von Jesus Christus hat Gott für uns einen Weg zu sich gebahnt. Und seitdem verspricht er uns, dass er unsere Schuld nicht aufrechnet wie ein Kaufmann, der über jeden Cent genau Buch führt, sondern er verspricht uns, dass er uns vergibt. Dafür ist das Zeichen, das Kreuz das Zeichen. Weil wie beim Turmbau zu Babel alle unsere eigenen Versuche, zu Gott zu kommen, zum Scheitern verurteilt sind. Deswegen hat Gott am Kreuz eine Rampe, eine Himmelsleiter, was auch immer errichtet, damit wir zu ihm finden können. Aber anders als bei der Rampe ist es beim Kreuz so, dass das Kreuz nicht nur für einen Menschen gemacht wurde, sondern für alle Menschen. Das Kreuz zeigt uns, dass Gott wie Jakob jeden sola gratia, allein aus Gnade annimmt, trotz unserer Vorgeschichte, trotz unserem Streit, trotz allen schuldhaften Verstrickungen. Deswegen ist das Kreuz kein verfluchter Ort, sondern ein Zeichen des Evangeliums. Deswegen, wegen dem Kreuz, dürfen wir auch heute vertrauen, dass Gott uns durch Jesus und durch seinen Geist überall begegnet, wo immer er auch will. Manchmal überrascht er uns in unmöglichsten Situationen. Und vielleicht gerade dann, wenn es Nacht um uns ist und wir keine Hoffnung haben. Und auf einmal spüre ich da, ja, er ist da. Er hilft mir. Oder er verändert da was in mir. Er spricht zu mir. Macht mich auf etwas aufmerksam. Sortiert da was in mir neu. Führt mich. Gibt mir die richtigen Worte bei einem Gespräch, obwohl ich selber ratlos bin. Ich glaube, viele von uns können Geschichten von kleinen und ganz unerwarteten Begegnungen erzählen, wo sie gemerkt haben, ja, Jesus ist da und ich kann es gar nicht richtig erklären. Und sie stehen nur staunend und dankbar davor und sagen, ja, wirklich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Wo ist Gott? Die Antwort auf diese Frage lautet also nicht überall und nirgendwo. Das würde uns ja nicht helfen. Sondern die Antwort lautet, in Christus und im Kreuz begegnet Gott uns, sodass wir ihn finden können. Lasst uns vertrauen, dass wir zu ihm kommen können, immer und überall. Auch gerade dann, wenn wir hoffnungslos und ohne Zukunft sind, ist er da. Allein aus Gnade. Amen.